Ja, ihr Lieben, es ist jetzt so 27 Jahre her. Ich wohnte damals in einer kleinen, schnuckligen Wohnung direkt unterm Dach. Und es klingelte und ich bin meinen Hausflur, habe mal so runtergeguckt, wer denn da wohl so kommt. Und da sah ich erstmal nur einen großen Strauß roter Rosen. Die Rosen kamen jetzt aber nicht allein da die Treppe hoch, sondern mein damaliger Freund hatte sie in der Hand. Und er kam rein und strahlte mich an und ging von mir auf die Knie und machte mir einen Heiratsantrag. Und was war mein erster Gedanke? Oh nein, ausgerechnet heute. Also ich muss dazu erklären, mir ging es an diesem Tag überhaupt nicht gut, hatte mich nach der Arbeit auch direkt hingelegt, also so körperlich ging es mir nicht gut. Habe danach dann so in der Wohnung rumgeschlumpert. Meine Haare waren total unsortiert. Klamottenmäßig, ja, ne, was man halt so anzieht, wenn man denkt so, gut, dass ich heute wenigstens nicht noch mal raus muss. Ja, und ausgerechnet dann kniet der Mann meines Herzens vor mir nieder und bittet mich, seine Frau zu werden. Das hatte ich mir im Vorfeld immer anders vorgestellt, also zumindest was meine Rolle angeht. Aber okay, Heiko hat's durchgezogen. Und ich habe dann auch Ja gesagt, also nach einer Weile, im ersten Moment habe ich das vor lauter Schreck völlig vergessen, aber bin dann noch drauf gekommen. Genau, ist ja auch alles gut geworden. Aber weil es mir eben an diesem Tag so ging, wie es mir ging, ja, kam dieser Kniefall für mich zu einem sehr ungünstigen Moment. Dieses Problem hat der dreieinige Gott nicht. Ja, er ist nicht mal besser und mal schlechter drauf, mal mehr oder mal weniger gesellschaftstauglich. Er ist immer durch und durch Licht und jederzeit ganz da. Und zu allen Zeiten haben Menschen zu Gott gebetet, sind auf die Knie gegangen, anbetend, bittend und flehend, dankend, erwartungsvoll, demütig, ergriffen von der Schönheit und Pracht ihres Herrn. Und Gott freut sich über aufrichtige Beter. Und meine Körperhaltung ist dabei erstmal zweitrangig, ja, egal ob ich jetzt sitze oder stehe, liege, gehe, knie, ob ich die Hände hebe, ob ich sie falte. Gott sieht in mein Herz und die Herzenshaltung ist entscheidend. Und die kann sich dann natürlich auch in meiner Körperhaltung ausdrücken, wenn es denn die Knochen zulassen. Ja, aber Gott sieht mir auf jeden Fall ins Herz und ich kann auch in meinem Herzen vor ihm aufstehen oder auch in meinem Herzen vor ihm knien. Ja, er freut sich über aufrichtige Beter und sein Herz, seine Ohren sind immer für dich offen. Und der richtige Zeitpunkt, um Gott anzubeten, ist immer jetzt. Der himmlische Vater lädt uns ja ein in die Beziehung mit ihm und Beten ist Beziehung, Anbetung ist Beziehung. Es ist ja nichts anderes, als dass ich einfach mal eine Weile von mir selbst wegschaue auf meinen Herrn, dass ich mal mich ein Stück zurücknehme und ihn anschaue, der so viel größer ist, als wir das alle jemals denken könnten. Ja, ich habe euch heute einen kleinen Abschnitt aus dem Epheserbrief mitgebracht. Paulus hat diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben, so zwischen 60 und 63 nach Christus. Und man vermutet, dass es sich hierbei um so eine Art Rundschreiben handelt. Also dass jetzt nicht nur an diese Gemeinde in Ephesus ging, sondern auch an verschiedene andere Gemeinden in Kleinasien weitergereicht wurde. Und das waren Gemeinden, in denen sowohl jüdische wie auch nicht-jüdische Christen zusammenlebten. Und das Thema des Epheserbriefes ist eben auch die christliche Gemeinde, zu der jüdische und nicht-jüdische Christen gleichermaßen gehören. Und diese Aussagen über das Wesen der Gemeinde, die Paulus dort trifft, die sind heute genauso gültig wie damals. Paulus ist es ein Herzensanliegen, dass die Christen wirklich begreifen, was Gott ihnen mit Jesus Christus schenkt, wie er sie in ihm miteinander verbindet und in seinen herrlichen Plan einbezieht. Ja, und das ist, wofür Paulus arbeitet, das ist, wofür er betet. Genau, das erkennt man auch immer, wenn man sich seine Gebete anschaut. Und eins davon möchte ich mir eben heute mit euch gemeinsam anschauen. Und ich wünsche uns sehr, dass wir uns wirklich dieses Gebet zu Herzen gehen lassen. Es ist ein Gebet großartig, mit ganz weitem Horizont, in dem wir eben das Herz des Beters sehen und noch viel mehr das Herz Gottes. Wirklich seine Schönheit, seine Gnade, seine Kraft, seine Macht und seine überwältigende, überfließende Liebe, die er uns in Jesus Christus entgegenbringt. Ja, mögen wir uns das tief ins Herz rutschen lassen und dass wir wirklich uns von Gott auch die Augen dafür öffnen lassen, wie er uns beschenkt als seine Gemeinde und ja, was wir in ihm haben. Und wenn du Jesus Christus noch nicht nachfolgst, vielleicht noch zögerlich bist, ob du dich diesem Herrn wirklich anvertrauen willst, dann wünsche ich dir sehr, dass du durch dieses Gebet ermutigt wirst. Weil Jesus steht mit offenen Armen da, er wartet auf dich und er ist es wirklich wert, dass wir uns ihm vorbehaltlos hingeben. Ja, jetzt also das Gebet eines Jesus-Nachfolgers. Gebetet eben nicht in einem Gottesdienst wie diesem hier, jetzt auch nicht während eines Kongresses oder so oder daheim gemütlich im Wohnzimmer, sondern im Gefängnis. Und wir haben es vorhin schon gehört, nach der, was war das für eine Übersetzung? Hoffnung für alle oder so? Genau, ich lese es jetzt nochmal, dann macht es nochmal nach einer anderen Übersetzung im Ohr, nach der Neues Leben Bibel, Epheser 3, 14 bis 21. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Ja, nachdem Paulus gleich zu Beginn des Epheserbriefes einen überwältigenden Lobpreis Gottes anstimmt, bettet er auch dieses Gebet, indem er für andere Christen vor Gott eintritt, wieder in die Anbetung ein. Das ist davon umrahmt und davon durchzogen. Also ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Paulus ist ergriffen von der Liebe und Gnade Gottes, die Gott jetzt aber nicht nur seinem Volk erweist, also Israel, das er sich ja als besonderes Eigentum ausgewählt hat, sondern auch Menschen aus allen Nationen zu seinen Kindern machen will. Und das war Gottes Plan von Anfang an. Noch bevor wir Menschen uns überhaupt von Gott abgewandt haben, ja noch bevor es uns überhaupt gegeben hat, da hat Gott uns schon geliebt. Und er hat schon entschieden, uns in Jesus Christus mit sich selbst zu versöhnen und das Recht zu geben, seine Kinder zu sein. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass wir als Gottes Kinder mit unserem himmlischen Vater in einer erfüllenden Beziehung leben können. Allen, die an Jesus glauben, gibt er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wir dürfen Papa zu Gott sagen, ganz vertrauensvoll. Und warum? Weil wir uns das verdient haben? Nein, weil Gott es in seiner Gnade so entschieden hat. In Jesus Christus sind wir erlöst und unsere Sünden sind uns vergeben. Und das dürfen wir im Glauben erfassen. Und daran dürfen wir uns festhalten, auch wenn uns unsere Gefühle etwas anderes sagen. Weil diese Rettung, die hängt ja nicht an unseren Gefühlen. Die hängt auch nicht an unserer Leistung, sondern sie hängt an Jesus Christus am Kreuz. Dort hat er alles getan, was notwendig war, damit wir befreit mit ihm leben können. Und als seine Nachfolger sind wir vom Vater erwählt, wir sind vom Sohn erlöst und wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, der uns die Gewissheit gibt, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Er ist die Garantie dafür, dass wir alles bekommen werden, was Gott uns versprochen hat und dass wir in Christus etwas sind zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Na, wenn das kein Grund ist, ihn von ganzem Herzen anzubeten. Es ist ein Vorrecht, dass wir Gott anbeten dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir uns ihm überhaupt nähern dürfen. Das ist uns als Christen heute vielleicht manchmal gar nicht immer so präsent. Aber Gott ist heilig. Und heilig heißt ja im Hebräischen abgesondert, abgetrennt. Gott ist einzigartig. Er ist der ganz andere, mit nichts und niemandem auf dieser Welt zu vergleichen. Im Alten Testament kommt Gottes Heiligkeit besonders nochmal rüber oder wird oft besonders deutlich. Aber er ist ja generell heilig. Und wir könnten und dürften uns ihm gar nicht nähern von uns aus. Also einmal eben, weil wir es gar nicht auf die Reihe bringen würden. Und zum anderen, weil wir das gar nicht aushalten würden. Und ich weiß nicht, ob euch die Berufungsgeschichte vom Propheten Jesaja vertraut ist, Jesaja 6. Da gibt es einen Abschnitt, da wird eben erzählt, wie Gott Jesaja zum Propheten beruft. Und Gott erscheint Jesaja in einer Vision und Jesaja sieht Gott im Tempel, erhöht auf dem Thron. Und dann heißt es, der Saum seines Gewandes, also nur so eine kleine Unterkante hier vom Stoff, füllte den ganzen Tempel aus. Und Jesaja sieht dann auch Seraphim, das sind so besondere Engel. Und selbst diese beeindruckenden Himmelswesen können Gottes Anblick nicht ertragen. Und sie bedecken mit ihren Flügeln, mit ihren Flügeln ihre Augen. Und sie rufen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Dreimal gebrauchen sie dieses Wort heilig und damit heben sie Gottes Heiligkeit besonders hervor. Und für Jesaja ist das ein ganz entscheidender Moment in seinem Leben. Also der geht wirklich davon aus, dass er nach dieser Gottesbegegnung sterben wird. Weil der ist sich total darüber im Klaren, dass er überhaupt nicht würdig ist, Gott zu begegnen. Das war jetzt eine Geschichte aus dem Alten Testament. Aber der Gott, den wir aus dem Neuen Testament kennen, ist kein anderer als der, der sich uns schon im Alten Testament vorstellt. Und er ist heute genauso heilig, wie er schon immer war. Und niemand von uns hier ist würdig, ihm zu begegnen. Dass wir es trotzdem tun können, dass wir sogar ganz eng, in einer ganz vertrauensvollen, persönlichen Beziehung mit ihm leben dürfen. Das haben wir eben seiner Gnade in Jesus Christus zu verdanken. Gott ist heilig und diesen heiligen Gott betet Paulus an. Und er tut es im Gefängnis in einer Situation, schwierigen Situation mit ungewissem Ausgang. Solche Situationen kennen wir ja wahrscheinlich auch alle, oder? Also vielleicht saßen wir jetzt nicht gerade im Gefängnis, weiß ich nicht, aber es gibt auch innere Gefängnisse, es gibt auch andere Dinge, die uns gefangen nehmen können. Das sind jetzt hier mal so ein paar. Also es gibt ja schwierige Lebenssituationen, vielleicht eine Krankheit, ja, die sich nicht bessert, obwohl wir schon alles Mögliche versucht haben, auch schon viel für uns gebetet wurde und so. Vielleicht ein Konflikt und du bist wirklich bemüht und möchtest das klären und trotz vieler Anläufe lässt sich der immer noch nicht auflösen. Oder vielleicht mal eine Situation, da bist du etwas angegangen, wirklich in dieser totalen Gewissheit, dass das ist, wozu Gott dich beauftragt und was er auch so für dich vorbereitet hat. Und plötzlich kommt da irgendwas zum Erliegen, irgendwelche Türen gehen zu und irgendwie, irgendwo waren noch welche drin, die habe ich jetzt vergessen, sonst wäre das höher, egal. Ne? Also, ihr versteht's, ne? Genau. Ja, und du warst in Gottes Auftrag unterwegs, bist es noch und denkst ja, aber wie kann das? Tun sich keine neuen Perspektiven auf, überall rennst du nur gegen verschlossene Türen. Das Ding ist, dass diese Sachen uns total gefangen nehmen können. Ja, dass wir nur noch darauf starren und dass unser Blick immer enger wird. Ne? Also wir kriegen dann quasi so einen Tunnelblick und haben keinen Blick mehr für unseren Herrn und auch keinen Blick mehr für andere Leute, weil wir starren einfach nur auf dieses Elend drauf und können uns nicht davon lösen. Und in der Anbetung, wenn wir unseren Herrn loben, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir seine Gemeinschaft suchen, wenn wir ihn preisen, weil er ist, der er ist, passiert auch etwas mit unserem Herzen. Er weitet uns, unser Herz und unseren Blick. Und das heißt nicht, dass wir diese Dinge ausblenden oder dass sie jetzt schlagartig sich in Luft auflösen. Ich meine, Gott kann uns natürlich Dinge wegnehmen, manchmal tut er das ja auch, aber manchmal tut er das eben auch nicht, ne? Und dann sind diese Dinge immer noch da. Aber das hier ist, was dann passiert, dass nämlich unser Blick wieder freier wird. Und warum? Weil die Dinge von Gott her wieder die richtige Perspektive für uns bekommen. Ja, weil sich da Dinge einfach auch nochmal sortieren und unser Horizont wieder weiter wird. Und deswegen ist eben wichtiger als die Situation, in der du dich befindest, tatsächlich die Frage, wie gehst du damit um? Und erlaubst du diesen Dingen, unter denen du da gerade so leidest, und du musst ja auch nicht tun, als wäre es nicht so, es ist ja klar, es wäre ja komisch, wenn du in einer schweren, leidvollen Situation bist und das würde nichts mit dir machen. Ja? Wenn du so leidest, dass sie dir den Blick aufs Kreuz versperrt, dann wird es eben schwierig. Oder gehst du eben zu deinem Herrn hin, ins Gebet, in die Anbetung, was deinen Blick weitet. Und dann kriegen die Dinge das rechte Maß und mein Blick wird frei für meinen Herrn und damit wird er auch wieder freier für andere Menschen. Die nehme ich nämlich, wenn ich da drauf starre, überhaupt nicht mehr wahr. Ja, Paulus betet Gott an und er bittet für Menschen, mit denen er sich in Jesus Christus verbunden weiß. Und in einem Vers vor unserem Abschnitt hier, da schreibt Paulus, dass er sich ein bisschen Sorgen um die Christen macht. Und zwar deshalb, weil er befürchtet, dass durch seinen Gefängnisaufenthalt die Christen verunsichert und entmutigt werden in ihrem Glauben. Also ist das nicht großartig? Ich meine, der sitzt jetzt im Gefängnis und er macht sich Sorgen. Wow, was macht das jetzt mit meinen Geschwistern? Und dafür tritt er betend für sie vor Gott ein. Vor ein paar Jahren ist mir mal was Ähnliches passiert. In einer der Gemeinden, in denen ich öfters predige, gibt es einen älteren Herrn, der Krebs hat. Und vor ein paar Jahren wurde das klar. Und das konnte jetzt nicht ganz geheilt werden, aber zurückgedrängt und so. Er lebt jetzt damit. Und damals hatte ich ihn eben, klar, eine ganze Zeit nach dieser Diagnose erstmal nicht gesehen, war ja auch lange im Krankenhaus und so. Und dann war er das erste Mal wieder da, im Gottesdienst. Und dann bin ich nach dem Gottesdienst auf ihn zu und wollte ihn fragen, wie es ihm geht und ihm sagen, dass ich für ihn bete. Und bevor ich überhaupt den Mund aufmachen kann, ergreift er das Wort, das passiert mir selten, und sagt: Andrea, wie geht's dir? Und dann sagt er mir: Weißt du, ich bete ganz viel für dich, weil mir ist deutlich geworden, du bist so viel zu Predigtdiensten unterwegs, das schmeckt dem Feind Gottes überhaupt nicht. Und du wirst angegriffen und deswegen ist es mir so wichtig, für deinen Schutz zu beten und das regelmäßig zu tun. Und ich war... Ich dachte, boah, wie großartig das ist. Und habe mich natürlich auch gefreut, dass er da so regelmäßig für mich betet, aber auch in dieser Situation, dass er mir das so sagte. Und für mich ist das so ein Hinweis, auch wirklich auf das, so eine Bestätigung, dass wirklich da, wo wir ins Gebet gehen, wo wir Beter und Anbeter sind, dass da auch wirklich in schwierigen Situationen uns das den Blick weitet und wir auch andere Menschen sehen und auch in rechter Weise vor Gott für sie eintreten. Ja, Paulus betet also für die Gemeinde und er tut das im Wissen seiner eigenen Begrenztheit und in dem Wissen um Gottes Allmacht. Und interessant ist ja jetzt, wofür Paulus betet. Na, also er betet jetzt nicht für irgendwelche bestimmten Gaben oder äußere Umstände oder so, sondern er betet für die Herzen der Gemeinde, der Christen. Und er betet, dass sie innerlich stark werden in ihren Herzen. Und das ist so wichtig. Weil manchmal sehnen wir uns so sehr nach äußerer Stärke. Aber dabei ist innere Stärke so wichtig. Ich habe es ja schon öfter gesagt, in der Bibel gilt das Herz als das Zentrum des Menschen. Also wo wirklich Verstand, Wille und Gefühl ihren Sitz haben. Im Herzen treffen wir unsere Entscheidungen. Und wenn hier im Herzen etwas bricht, es brüchig wird, dann macht sich das früher oder später auch nach außen hin bemerkbar. Dann bricht es da auch. Es ist wie bei einer Brücke. Die stabilste Brücke ist nur so stabil wie ihre Brückenpfeiler, von denen man das meiste ja noch nicht mal sieht. Ja, aber wenn diese Pfeiler marode werden, dann wird früher oder später auch die Brücke nicht mehr halten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen wirklich immer wieder bei unserem Herrn stärken. Dass wir uns von ihm prägen lassen. Dass wir dem Heiligen Geist, durch den Jesus Christus in uns Gestalt gewinnt, wirklich erlauben, an uns zu arbeiten, uns zu prägen, uns zu verändern. Ja, Paulus bittet außerdem, dass die Christen fest verwurzelt und gegründet sind in Gottes Liebe. Fest verwurzelt und gegründet. Und nur so kann ihr Glaube sich gesund entwickeln, dass sie wirklich tief einwurzeln in Gott und dass sie stark werden und aufblühen und auch widerstandsfähig werden. Ja, dass der Gegenwind, der auf jeden Fall kommt, sie nicht direkt umhaut. In 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Und wenn du wirklich in ihm verwurzelt und gegründet bist, dann kannst du wirklich die Liebe Gottes erfassen, die wir so mit unserem Verstand überhaupt nicht fassen können, weil es ist viel zu groß. Also die Liebe Gottes mit unserem Verstand zu erfassen, ist, als ob ich meinen Zahnputzbecher nehme und versuche, einen Ozean damit auszuschöpfen. Das haut nicht hin, viel zu groß. Wir sind begrenzt und wir sind zu begrenzt, um die göttliche Liebe zu begreifen und wirklich in ihrer ganzen Fülle in uns aufzunehmen. Da geht's uns wie unserem Wohnzimmer neulich. Wir Tschuchs haben unser Wohnzimmer renoviert, ist total super geworden, haben uns eine wunderschöne Couch gekauft, so ein, ne, also so ein, zwei, wie sagt man denn, so ein, what? So ein L, genau, ha, danke, das hätte von mir kommen können, in L-Form, genau, so ein Teil, ne? Astrein, haben uns total gefreut, als sie dann endlich kam, das dauert ja immer so seine Zeit und wir sind ja auch immer so früh am Start, ne, mit Aussuchen und so, aber egal. Jedenfalls das Ding kam, klasse. Problem, die zwei Teile, die zwei Seitenteile passten in unsere Wohnung. Das Eckteil nicht. Das ging nicht durch die Wohnungstür. Also, ne, entweder war das Teil zu groß für die Tür oder die Tür war zu klein für das Teil. Ja, dann hatten wir da also das Eckteil dann im Keller stehen und dann sind die Möbelleute wieder heimgefahren. Ja, und wir standen da, ne? Also zwei Sofateile im Wohnzimmer, die wir gar nicht gebrauchen konnten, weil das Verbindungsstück fehlte. Verbindungsstück im Keller. Dumm gelaufen. Ja, aber dann so mit vereinten Kräften und nachbarschaftlicher Hilfe und wenn man erstmal das ganze Verpackungsmaterial abmacht, hat man ja schon mal ein paar Zentimeter gespart, ne? Und Füße abschrauben und Polster runterdrücken und noch so ein paar Drehungen und Windungen. Ja, und dann ist es mit vereinten Kräften doch gelungen, das Eckteil in die Wohnung zu bringen und sogar ins Wohnzimmer. Die Wohnzimmertür ist noch ein bisschen schmaler, aber da war das dann komischerweise kein Problem mehr. Ja, und so geht's uns in Bezug auf Gott auch. Ja, unsere Herzen, das ist zu eng, zu klein, als dass wir Gottes Liebe da so in uns aufnehmen könnten. Und wisst ihr, selbst wenn in unserer Wohnung die Wohnungstür breit genug gewesen wäre, unsere Wohnung wäre dennoch nicht in der Lage gewesen, das Sofa aus eigener Kraft in sich aufzunehmen. Unsere Wohnung ist schön, aber diese Fähigkeit hat sie einfach nicht. Na, alles, was in unsere Wohnung rein soll, muss von außen hineingetragen werden durch jemand anderen. Und so ist es eben auch mit Gott. Er trägt seine Liebe in uns hinein. Und er bringt das Wunder zustande, dass wir fassen können, was gar nicht zu fassen ist. Der Apostel spricht hier von der Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Das sind vier Dimensionen. In dieser Welt leben wir in dreien und manchmal ist mein Denken auch ziemlich eindimensional. Ja, aber diese vierte Dimension, in der wir als Nachfolger Jesu, als seine Gemeinde leben, die können wir mit unseren Augen nicht sehen. Und da können wir auch nichts kontrollieren und managen. Ja, also wir können unseren Herrn nicht in die Tasche stecken, aber wir dürfen uns ihm aussetzen, wir dürfen ihm nahe kommen, wir dürfen uns von ihm prägen lassen, wir dürfen in seiner Fülle leben. Was für ein Herr! Jesus Christus ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem steht. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er hält alles zusammen. Jesus Christus ist der Herr. Und ihm gebührt die Ehre heute und in alle Zeit. Amen.